Ja, danke dir, Olli. Genau, ich finde es gerade so cool. Wir haben gesungen, Gott möchte uns ein neues Leben schenken. Und für mich, jemand, der das krass erlebt hat, dass Gott ein neues Leben schenken möchte, ist Paulus. Und ich würde euch gerne aus einer Situation aus Paulus' Leben heute erzählen. Und zwar, Paulus sitzt gerade im Gefängnis. Er hat von Jesus erzählt und es hat Menschen nicht gepasst und die haben ihn ins Gefängnis gesteckt. Und er bekommt Besuch von Epaphras. Epaphras ist ein Mann, der aus Kolossä kommt. Kolossä liegt in der heutigen Türkei, würden wir sagen. Und Epaphras hat eine Gemeinde gegründet in seiner Heimatstadt in Kolossä. Und diese Gemeinde, und er erzählt Paulus von seiner Gemeinde. Und er sagt, oh, wir haben ein Problem dort. Und runtergebrochen bestand dieses Problem daraus, dass die Gemeinde kulturellen Einflüssen ausgesetzt waren. Sie waren zwei kulturellen Einflüssen und ausgesetzt, die sie irgendwie unter Druck gesetzt haben. Auf der einen Seite waren da die Griechen. Die meisten der Christen in Kolossä waren als Griechen aufgewachsen. Und es war ihre Identität, ihr Leben. Die Griechen hatten viele Götter, wir nennen es Polytheismus. Und alle diese Götter standen für verschiedene Lebensbereiche. Da war Aphrodite, die Göttin der Liebe, Hermes, der Gott des Geldes, oder Apollo, der Gott der Musik. Und diese Götter bestimmten und prägten das Leben der Christen und der Leute in Kolossä. Das war ihre Identität. Für sie war es normal, mit Tempelprostituierten zu schlafen, Götzendienst zu betreiben, und auch mit Sklaven wie Dreck umzugehen, als wären sie nichts. Das war alles Teil ihres Lebens. Und dann lernten sie Jesus kennen. Und für sie kam Jesus einfach als weiteres Teil zu ihrem Leben dazu, als weiterer Gott, zu ihrer Sammlung. Neben den Griechen gab es noch die Juden in Kolossä. Und die Juden bildeten einen kompletten Gegenpol, zu den Griechen. Und zwar haben die Juden zu den Christen gesagt, wow, es gibt da so viele Gesetze und an die müsst ihr euch alle halten. Ihr dürft kein Schweinefleisch essen, ihr müsst euch beschneiden. Und erst dann, wenn ihr diese ganzen Gesetze haltet, erst dann könnt ihr gerettet werden, erst dann könnt ihr wirklich zu Gott gehören und erst dann nehmt ihr euch an. Und die Christen in Kolossä wurden aufgerieben zwischen diesen zwei Einflüssen. Auf der einen Seite die Welt, die sie lehrte, sie können alles tun, was sie wollen. Und auf der anderen Seite die Juden, die sagen, ey, sie müssen sich erst an die ganzen Gesetze halten, bevor sie gerettet werden können. Und genau in diese Situation schreibt Paulus einen Brief an den Kolosser, den Kolosserbrief. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr den hört, den Bericht von Epaphras. Mir sind da Ähnlichkeiten aufgefallen zwischen den Christen damals und uns heute. Genau wie die Christen damals werden wir geprägt von weltlichem Denken, weltlichen Werten. Oft geschieht es unfreiwillig, im Sportverein, in der Arbeit, in der Familie, aber auch Social Media, vielleicht bei den jüngeren Leuten oder Freundeskreis, Musik, das alles prägt uns. Genau, und so wie bei den Griechen. Wir haben zwar nicht diese verschiedenen Götter, wir haben zwar nicht ganz viele Götter, die wir anbeten oder Statuen, vor denen wir niederfallen, aber ich habe das Gefühl, dass Jesus kommt in unser Leben und oft nehmen wir ihn als weiteres Teil zu unserer Sammlung dazu, als weiteres Sammelstück, als weiteres Tool, um ein glückliches, um ein schönes Leben zu haben. Und wir lernen Jesus kennen und irgendwie hat er aber nicht eine Auswirkung auf unser Leben. Und vielleicht denkst du selbst, hey, ich gehe doch Sonntag hier. Cool, dass ihr alle da seid. Ich gehe in den Hauskreis, ich bete und das ist alles voll cool. Das ist keine Frage, aber wie sieht dein Leben vielleicht dazwischen aus? Zwischen Sonntag und deinem Hauskreis oder auf der Arbeit? Wie reagierst du, wenn du Streit hast mit Leuten? Ja, wir laufen immer wieder Gefahr, Kompromisse einzugehen zwischen Gott und den tollen Dingen, die uns diese Welt anzubieten scheint. Und das hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite haben wir Angst. Wir haben Angst vor Ablehnung. Wir haben Angst, etwas zu verpassen. Und wir haben Angst, unsere Komfortzone zu verlassen. Das, woran wir uns gewöhnt haben. Und auf der anderen Seite sehen wir uns auch nach etwas. Wir sehen uns nach Liebe, Intimität, Anerkennung, Wertschätzung. Und wir versuchen, diese Sehnsüchte durch diese Welt zu stillen und suchen Erfüllung in ja, Dingen, die uns dieser Planet anbietet. Aber sei mal ganz ehrlich mit dir selbst. Machen dich diese Dinge, der Welt, die Dinge dieser Welt wirklich glücklich, langfristig? Viele Dinge dieser Welt zerstören uns und wir sind gebrochen und verletzte Menschen. Und wir versuchen, Wunden, die wir haben, mit Dingen dieser Welt zu überdecken. Wir sehen uns nach Liebe, Intimität und Anerkennung, versuchen es in einem Partner oder einer Gruppe zu finden. Wir wünschen uns, Sorgen vergessen zu können, Spaß zu haben, Und wir versuchen es vielleicht in Alkohol, Geld, schnellen Autos zu finden. Und wir suchen nach Erfolg, Wertschätzung und Bestätigung und versuchen es in guten Noten oder anderen Leistungen, vielleicht auf unsere Arbeit oder Sport oder irgendwas anderes zu finden. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Und vielleicht habt ihr sowas erlebt, wo euch das auch kaputt macht. Aber so zu leben wie diese Welt schadet uns. Und ist kein Weg zur Erfüllung und es stillt unsere Sehnsüchte nicht langfristig. Aber auch das Leben, das die Juden den Kolossern vorschlugen, ist kein Weg. In Römer 3, Vers 20, ich würde einmal gerne die Stelle vorlesen, sagt Paulus den Römern: Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Paulus sagt hier: Ey, egal wie doll ihr es versucht, ihr werdet es nicht schaffen, von euch aus gerecht vor Gott zu werden. Wir sind Sünder, wir machen Fehler und wir sind schuldig vor Gott. Wir können unsere Rettung nicht verdienen und auch nicht durch das Gesetz. Und wenn du das aber glaubst, dann bist du geprägt von einem Gottesbild, das falsch ist erstens und das dich zweitens zerstört. Und du wirst darunter zerbrechen irgendwann unter dem Druck, zu performen und Leistung zu vollbringen. Und vielleicht fragst du dich, okay, das ist keine Lösung. Gibt es einen dritten Weg? Gibt es einen Weg, der mir Druck nimmt und meine Sehnsüchte erfüllt und stillt? Und ja, es gibt einen dritten Weg. Gott hat einen dritten Weg gemacht, der nichts mit den beiden Wegen zu tun hat. Und das ist er selbst am Kreuz. In Kolosser 1, Vers 14 steht: Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Und in Vers 20 steht: Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Ey, Jesus hat sein Leben hingegeben für uns. Das ist nicht lange her. Ostern ist nicht lange her. Und ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, was das bedeutet. Aber diese Strafe hätten wir verdient. Wir hätten da hängen müssen und es wäre gerecht gewesen. Aber er hing da am Kreuz für uns, hat unsere Schuld getragen, hat sich hingegeben für uns. Der König dieser Welt hat deine Strafe abbezahlt. Und wenn du ihn als deinen persönlichen Retter annimmst, dann möchte er dir Vergebung schenken. Dann vergibt dir Gott deine Schuld, denn er ist sowohl der gerechte Richter, als auch der, der die Schuld bezahlt. Und es ist ein Geschenk, das wir annehmen oder ablehnen können. Es ist ein Geschenk, das uns frei vom Druck machen möchte und uns Frieden schenken möchte. Und ich weiß, vielleicht hast du erlebt, wie befreiend sich das anfühlen kann. Und das Spannendste ist, wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann möchte Gott uns nicht nur seine Gnade schenken, sondern auch ein neues Zuhause, Gottes Gegenwart. In Kolosser 3, Vers 3 steht: Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ey, klingt abstrakt. Also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich so, der Welt gegenüber sterben. Letztendlich bedeutet das, wir leben geistlich gesehen nicht mehr auf dieser Welt, sondern schon im Himmel, in der Gegenwart Gottes. Und ich meine, wir stehen hier, wir sitzen hier alle, wir sind noch nicht im Himmel. Wieso? Warum schreibt Paulus das? Stell dir vor, du hast einen Freund und der heiratet übermorgen. Du kommst mit ihm ins Gespräch und ihr redet darüber und du siehst die ganze Zeit so ein Strahlen in seinen Augen. Und wenn er erzählt, hast du das Gefühl, er ist eigentlich schon in seinen Flitterwochen. Wie anders würde mein und dein Leben aussehen, wenn wir verstehen würden, dass das Leben nach dieser Welt noch nicht zu Ende ist und dass dieser Planet nicht unser Zuhause ist. Dass danach noch die ewigen Flitterwochen kommen. Es würde alles verändern, unsere Gedanken, unser Umgang mit Zeit, unsere Prioritäten. Und genau das sagt dann auch Kolosser 3, Vers 2. Da heißt es: Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Dieser Planet ist nicht so unser Zuhause. Und wir sollen auch nicht nach seinen Maßstäben und nach seinen Welten, seinen Werten leben. Unser Zuhause ist bei Gott im Himmel, in seiner Gegenwart. Und das ist unsere Perspektive. Die Bibel sagt, dass das Leben nach dieser Welt nicht vorbei ist. Und dass auf das Leben hier die Ewigkeit folgt. Und darauf sollen wir ausgerichtet sein, darauf sollen wir hoffen. Aber auch schon hier, im Hier und Jetzt, möchte Gott mit uns leben, mit uns Zeit verbringen und Beziehungen mit uns leben. Ich warte kurz. Na, vielleicht warte ich auch nicht, das dauert zu lange. Gott möchte schon hier mit uns Zeit verbringen. Er beruft uns zur Freundschaft, zur Beziehung mit ihm, Zeit mit ihm zu verbringen. Ey, der Schöpfer dieser Welt möchte dein Freund sein. Und vielleicht kennt ihr das, wenn wir Zeit mit Leuten verbringen, das prägt uns. Das prägt unseren Charakter, das prägt unser Handeln. Ich habe irgendwie ein Beispiel gesucht und mir ist das Beispiel Alkohol eingefallen. Wenn du Zeit mit Leuten verbringst, die viel Alkohol konsumieren, die sich immer wieder betrinken, dann wird dich das prägen. Und du wirst anfangen, das selbst zu tun. Wenn du Zeit mit Leuten verbringst, die Alkohol hassen, die Leute verurteilen und schlecht über Leute reden, die Alkohol trinken, dann wird auch das sich prägen. Und das Coole ist, wenn du Zeit mit Jesus verbringst, der heilig ist, der Liebe ist, der freundlich ist, wird doch das sich prägen. Und du wirst heilig werden, genau wie er. In Kolosser 1, Vers 15 steht, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ey, durch Jesus hat uns Gott gezeigt, wie er ist, wie sein Charakter ist. Und wir können werden wie Gott. Und die Bibel nennt es Heiligung. Wir können heilig werden. Aber wir reden viel in unserer Gemeinde darüber, ey, Gott ähnlicher zu werden und wie wichtig das ist. Aber können wir nicht einfach so bleiben, wie wir wollen? Warum müssen wir werden wie jemand anders? Warum müssen wir werden wie Gott? Für mich der erste Grund ist, wir repräsentieren Gott in dieser Welt. In 1. Johannes 13, Vers 34 bis 35 sagt Paulus, sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die meisten Menschen lernen Jesus dadurch kennen, durch Begegnung mit anderen Christen kennen. Dadurch, dass sie merken, wow, wie die leben, wie die miteinander umgehen, wie sie einander lieben, wie die sich ermutigen, wie sie einander vergeben. Wow, das ist nicht von dieser Welt. Das ist irgendwie übernatürlich. Und sie lernen dadurch Jesus kennen und erkennen, was er für sie getan hat, was er für sie gegeben hat. Und auch, dass sie schuldig geworden sind für ihn und dass sie seine Vergebung brauchen. Und sie sehen, dass Gott heilig ist. Und der zweite Grund ist, Jesus weiß, wie dieses Leben funktioniert. Er hat uns gemacht, er hat diese Welt gemacht. Und er weiß, wie wir Heilung und Erfüllung finden können. Und er möchte uns das zeigen. Wenn wir so bleiben wie die Welt, werden wir unter ihrer zerstörerischen Prägung leiden. Die Bibel nennt es auch die Herrschaft der Sünde, unter der wir leiden. Und die Bibel sagt auch, dass wir nur einem Herrn dienen können, entweder der Sünde oder Gott. Du und ich, wir sind gebrochene und verletzte Menschen. Und die Herrschaft der Sünde macht uns kaputt. Aber Gott möchte uns einen Weg daraus zeigen und er möchte uns zeigen, wie wir Heilung in Heiligung finden können. Wie wir dadurch geheilt werden, dass wir ihm ähnlicher werden. Natürlich kannst du einfach so weitermachen wie bisher. Du kannst tun, was du möchtest. Gott hat dir die Freiheit gegeben, dich zu entscheiden. Wir sind Menschen mit einem freien Willen. Aber weint über jede Entscheidung, die wir gegen ihn treffen, weil er weiß, dass uns diese Welt kaputt macht, weil er weiß, dass das, wonach wir uns sehen, nur er uns geben kann und weil er weiß, dass unsere Entscheidungen, die wir hier auf dieser Welt treffen, Auswirkungen auf die Ewigkeit haben. Und Paulus vergleicht diese Heiligung, dieses gottähnlicher Werden mit zwei Gewändern. In dem Moment, in dem Gott uns die Sünde vergibt, indem wir Nein zur Herrschaft der Sünde sagen und wir frei von unserer Schuld werden, ziehen wir das alte Gewand aus. Und in dem Moment, in dem wir aufgenommen werden in Gottes Familie und in Gottes Gegenwart leben, ziehen wir ein neues Gewand an. Wir leben also nach draußen, was wir innerlich schon sind. Wir leben nach außen die neue Identität, die wir durch das Leben mit Jesus bekommen. Und in Kapitel 3 des Kolosserbriefes beschreibt Paulus diese zwei Gewänder genauer. Zuerst das alte Gewand. Doch jetzt liegt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen und den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und in Vers 12 bis 14 beschreibt Paulus dann das neue Gewand. Er sagt, kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit Liebe. Sie ist das Band, das euch zur vollkommenen Einheit zusammenschließt. Und vielleicht fühlst du dich jetzt unter Druck gesetzt von der Liste und denkst, wow, das hört sich irgendwie nach diesen Gesetzen an und wenn wir das und das tun, dann können wir gerettet werden. Aber so ist diese Liste nicht zu verstehen und deshalb hat sie Paulus nicht aufgeschrieben. Sie ist zu vergleichen mit der Diagnose eines Arztes. Wenn ein Arzt sagt, ey, wenn du Kopfweh hast, Schüttelfrost, Fieber, dich schlapp fühlst, dann bist du krank. Und wenn du dich fit fühlst, keine Anzeichen von Müdigkeit hast, einfach topfit bist, dann bist du kerngesund. Und genauso ist diese Aufzählung auch zu verstehen. Wenn ich lüge, launisch bin und schlecht über andere rege, trage ich das alte Gewand. Und es zeigt mir, wie weit ich mich von Gott entfernt habe. Und dass ich krank bin, zerbrochen bin und immer noch unter der Herrschaft der Sünde leide. Wenn ich einmal demütig bin, mich zurücknehmen kann und vergeben kann, dann trage ich das neue Gewand, das Jesus mir gegeben hat. Und es zeigt mir, dass Jesus zusammen mit mir an mir arbeitet. Dass ich gesund werde und heil werde und unter seiner Herrschaft stehe. Diese Liste zeigt mir und dir, ob unsere Wunden, unsere Verletzungen dabei sind zu heilen oder ob wir uns noch weiter verletzen. Setz dich aber nicht unter Druck. Oft geschieht Veränderung und Heilung Stück für Stück. In Kolosser 3, Vers 10 steht, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen und den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Immer besser, sagt Paulus hier, immer besser kennenlernen. Das Ganze ist ein Prozess, es kann jetzt auf gleich. Und fortwährend erneuert, das heißt, wir werden es immer wieder verhauen, wir werden immer wieder Fehler tun, Schuld auf uns laden. Aber Gott vergibt uns und er wird uns immer wieder neu die Möglichkeit geben, vor ihn zu kommen und das neue Gewand anzuziehen. Und er bleibt uns treu, wenn wir untreu sind. In Kolosser 3, Vers 12 steht, ist einer meiner Lieblingsverse, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Wir sind doch erwählt, wir sind doch berufen. Wir haben das im Freeday die letzten Monate besprochen, was Gott mit unserem Leben vorhat. Er möchte uns ein sinnerfülltes Leben geben und er hat uns für eine Aufgabe berufen. Und wir gehören doch zu seinem heiligen Volk, guckt euch mal um. Um euch sitzen Leute, die Jesus auch lieb haben und die mit ihm leben wollen. Wir kämpfen nicht alleine. Und der dritte Punkt ist, wir sind doch von Gott geliebt. Der Schöpfer dieser Welt will dich lieben und liebt dich. Warum sollte ich noch Liebe, Anerkennung, Bestätigung in irgendeinem Menschen oder in einer Sache suchen? Als ich und meine Familie noch in Freiburg gelebt haben, dort wo ich geboren wurde auch, da waren wir eine Pflegefamilie. Das heißt, wir haben Kinder aufgenommen, deren Eltern nicht mehr mit ihrem Leben klarkamen. Und das war für mehrere Wochen bis Monate. Und als ich noch kleiner war, habe ich vieles nicht verstanden. Aber diese Zeit hat mich wirklich sehr geprägt. Und ich erinnere mich immer wieder dran an Begebenheiten, die mir noch in Erinnerung geblieben sind. Wir hatten zum Beispiel einen Jungen, der hieß Niklas. Wir waren ungefähr gleich alt. Und schon bevor er zu uns gekommen ist, war er bei einer Pflegefamilie. Seine Mutter war drogenabhängig und wie das dann so ist, man kommt schnell in Geldsorgen, Geldprobleme und sie hat angefangen zu klauen, bis sie eines Tages erwischt wurde. Und als Niklas zu uns kam, saß seine Mutter gerade im Gefängnis. Und man hat gemerkt, was das mit Niklas gemacht hat, wie das ihn verletzt hat. Er war extrem leicht reizbar und aggressiv und hat so einen Panzer aus Igelstachen um sich gezogen. Und meine Mutter meinte auch, dass man auf Fotos noch die Zerbrochenheit in seinen Augen erkennen kann. Wir hatten auch mal zwei Geschwister, Tristan und Liana. Ihr Vater war wahrscheinlich gewalttätig und die Mutter hat einfach ihr Leben komplett nicht auf die Reihe bekommen. Und im Kindergarten hat Tristan ein kleines Mädchen an den Hintern gefasst. Und ich meine, der Junge war 6. Wenn man 6 ist, kommt man eigentlich nicht auf solche Gedanken. Was hat er erlebt, dass er das gemacht hat? Und in was für einer Welt leben wir, die so zerbrochen und so kaputt ist. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht auf so krasse Beispiele zu gucken. um Zerbrochenheit zu sehen. Wir alle sind zerbrochen und verletzt. Vielleicht denkst du auch gerade an eine Verletzung von dir. Aber Gott möchte dich heilen und er möchte dir Veränderung schenken. Und vielleicht bist du an dem Punkt und sagst, ey, ich möchte Veränderung. Und ich möchte ganze Sachen mit Jesus machen. Aber wie? Und genau das ist der Grund, warum Gott Gemeinde geschaffen hat. Das ist der Grund, warum wir uns hier treffen. Und das ist der Grund, warum wir Hauskreise machen. In Kolosser 3, Vers 16 steht, zwar gerade auch im Predigttext, in der Vorlesung, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Paulus sagt hier, seid füreinander da, ermutigt euch. Ey, wir alle machen Fehler und keiner von uns ist perfekt. Wir alle tragen noch dieses alte Gewand, Teile davon. Das heißt, ich will euch ermutigen, ehrlich mit euren Fehlern umzugehen, euch einen Hauskreis oder Freunde zu suchen, denen ihr sagt, ey, wenn du siehst, dass ich da noch Teile habe von dem alten Gewand, dass ich da noch was rumtrage, was nicht wie Jesus ist, dass ihr diese Leute erlaubt, in euer Leben zu sprechen, euch das zu sagen, ey, da kannst du nicht vergeben, ey, da warst du zornig. Und die euch ermutigen, das neue Gewand anzuziehen und euch ja sagen, hey, und euch ermutigen, zu lieben, zu vergeben. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann werden wir Veränderung erleben, werden erleben, wie Jesus unsere Wunden heilt und wie wir Heilung in Heiligung finden können und wie Gott uns wahre Erfüllung schenkt. In Kolosser 3, Vers 16 sagt Paulus dann weiter, singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingebende Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Das wollen wir gleich tun, wir wollen gemeinsam ein Lied singen. Aber ich brauche noch mal kurz zum Schluss deine Aufmerksamkeit. Wenn du gerade merkst, da trage ich noch was vom alten Gewand, dann bitte Gott um Veränderung. Er kennt dein Herz und er will dir helfen. Und wenn du gerade merkst, wow, ich habe mich so krass von Gott entfernt, ich habe mich abgewandt vielleicht, dann dreh dich neu hin zu ihm. Er wartet mit offenen Armen auf dich. Gib ihm dein Leben vielleicht wieder neu, vielleicht zum ersten Mal. Und zieh das alte Gewand aus und das neue Gewand an. Mach da keine falschen Kompromisse. Gott wartet mit offenen Armen auf dich. Und ja, ich möchte euch ermutigen, hier und heute, mach ganze Sachen mit Jesus. Und ich kann euch eine Sache versprechen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Amen.